Hallo und herzlich willkommen im Stimmlabor. Hier erforschen wir in jeder Folge die interdisziplinäre Welt der Stimme. Mein Name ist Julia Lukaschek und heute bei mir zu Gast ist Jutta Tully. Sie ist Atemsprech- und Stimmlehrerin und von der Systemischen Gesellschaft zertifizierte systemische Beraterin, Therapeutin und Supervisorin. Ihr Spezialthema ist die verbale Kommunikation. Sie lebt in Hannover und arbeitet dort als Autorin, Trainerin, Coach, Referentin und Supervisorin mit Fach- und Führungskräften und ganzen Teams. In unserem Gespräch geht es um ihre Arbeit, was davon alltäglich ist und welche Abwechslung der Beruf zu bieten hat. Es geht aber auch um die Schnittmenge zwischen Atem-, Sprech- und Stimmlehre und systemischem Arbeiten und darum, was wir als Stimmprofis eigentlich machen, wenn die eigene Stimme mal versagt. Viel Spaß!
Ich freue mich, dass du gekommen bist, Jutta.
Ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. In Bad Nenndorf warst du ja auch mal zu Hause.
Genau, 3 Jahre hier verbracht und tatsächlich ist es dieses Jahr 20 Jahre her, dass ich meinen Abschluss gemacht habe und das ist wirklich eigentlich total die lange Zeit, fühlt sich aber gar nicht so an. Schon gar nicht, wenn ich hierher komme und dich dann sehe und die Räumlichkeiten sehe, dann merke ich einfach, es ist einfach noch ganz nah dran.
Wie kam es denn dazu, dass du eigentlich nach Bad Nenndorf gekommen bist? Wo kommst du ursprünglich her? Wie bist du auf die Schule aufmerksam geworden?
Ach Gott, das ist ja eine spannende Frage. Ursprünglich komme ich aus Berlin tatsächlich und bin wirklich für die Ausbildung nach Niedersachsen gekommen, nach Bad Nenndorf gekommen. Es war ein kleiner Kulturschock, muss ich zugeben, aus der großen Stadt hier aufs Land, ins Dörfliche, ins Kleinstädtische. Und bin tatsächlich ganz klassisch durch diese Blätter zur Berufskunde damals, also die es wirklich in Papierform noch gab, auf diese Schule aufmerksam geworden und hatte mir verschiedene Sachen angeguckt. Also ich hatte so mit Psychologie geliebäugelt, das zu studieren oder Musikwissenschaften und bin dann hier gelandet. Und das hat einfach den Hintergrund gehabt, dass es sehr praxisorientiert war. Das fand ich gut. Und eben diese verschiedenen Bereiche, Musik, Sprache, das medizinische Wissen, einfach miteinander vereint hat. Das fand ich so attraktiv und habe das auch nie bereut.
Ja, total schön. Und nach der Ausbildung hast du auch dann erstmal praktisch gearbeitet, also warst ja dann in der Praxis.
Genau.
Jetzt machst du ja ganz anderes. Jetzt bist du ja nicht mehr in der Praxis, sondern du bist Unternehmerin und machst eben ganz andere Sachen. Magst du erzählen, wie bei dir so eine normale Woche jetzt aussieht oder was du jetzt noch von dem anwendest, was du hier gelernt hast?
Ja, ich muss sagen, so eine richtig normale Woche gibt es bei mir eigentlich nicht. Man muss, glaube ich, den Zeitraum ein bisschen vergrößern. Denn ich würde sagen, es kann nur eine Woche geben, wo ich ganz viel Coachings mache, ganz viel so Einzeltrainings, wo ich einzelne Menschen dann bei mir in meinen Räumlichkeiten in Hannover-Linden treffe oder auch online arbeite. Und dann gibt es vielleicht mal wieder eine Woche, wo ich eher Seminare gebe oder auf einer Tagung spreche, auf einer Konferenz was beitrage oder eben auch Supervisionen anbiete. Und das wechselt also, ne? Ich habe so 3 Bereiche, würde ich sagen. Das Coaching, das Einzeltraining oder auch Einzelberatungen. Dann so Supervisionskontexte, wo ich mit Gruppen, mit Teams arbeite oder mit eben Gruppen aus Fachleuten. Und ich bin eben viel als Referentin tätig. Das heißt, ich gebe Seminare für Firmen, für Organisationen, auch für Bildungsträger. Ne? Und da bin ich dann halt ganze Tage unterwegs und bin dann meistens eben bei denen vor Ort oder arbeite online von zu Hause aus dem Homeoffice. Also meine Wochen sind sehr unterschiedlich und das macht mir auch sehr viel Freude, muss ich sagen. Also ich genieße das sehr, so viele unterschiedliche Menschen einerseits zu treffen, aber eben auch Organisationen. Also ich erlebe das wirklich als Geschenk, so viele verschiedene Firmen, Organisationen, Bildungsträger kennenzulernen mit ihren involvierten Menschen und Themen.
Ja, das klingt sehr bunt auf jeden Fall, was du da berichtest. Ja. Und du hast jetzt gesagt, dass du auch recht viel online machst. Hat sich das durch Corona so entwickelt oder hast du das vorher auch schon gemacht? Hat sich das nach Corona nochmal verändert?
Ja, ich habe das bedingt vorher schon gemacht, also so vereinzelt, muss ich sagen. Corona war natürlich ein unglaublicher Beschleuniger dieser Online-Arbeit. Das war ja von heute auf morgen nötig. Ich muss sagen, ich war doch sehr, sehr früh dabei, also gezwungenermaßen, weil wir damals in dem ersten Lockdown wirklich vor einem Rhetorikseminar für den Landessportbund war das damals, kann ich auch erzählen, wirklich vor der Frage stand, was machen wir denn jetzt? Da waren so viele angemeldet. Das war irgendwie so ein Rhetorik mit Hirn und Herz, ja, so hieß das Seminar. Und es sollte natürlich sehr körperlich sein. Mhm. Und wir standen da und dachten, mein Gott, alle sitzen jetzt zu Hause. Was machen wir denn? Wollen wir das nicht einfach umstellen auf online? Und damals waren die Organisatoren eben total offen, ich auch. Wir haben das einfach experimentell gemacht und gemerkt, das geht. Das geht auch bei diesen Themen, die man vermeintlich eigentlich immer in Präsenz durchführen muss. Und das hat mich sehr ermuntert, das einfach auszuprobieren und habe da einfach ganz viel gemacht, probiert, angefangen und natürlich dann auch das Thema Stimme mit reingenommen, was ja damals dann auch für alle, die in der Lehre tätig waren, ein ganz relevantes Thema war. Ja. Manche haben gesagt, super, ich habe jetzt überhaupt gar keine Stimmprobleme mehr, ne, die in den großen Hörsälen sonst vielleicht sich belastet gefühlt haben. Und andere wiederum hatten plötzlich richtige Probleme, weil eben die Resonanz fehlte, weil der Kontakt zu der Gruppe fehlte. Mhm. Und so hat sich das eigentlich ganz gut auch als neues Thema dann gezeigt. Und ist tatsächlich auch als gute Möglichkeit zum Arbeiten geblieben. Also ich mache jetzt natürlich weniger online, ist klar. Ich glaube, alle waren glücklich, auch gerade in unserem Bereich, dass man wieder in Präsenz dann arbeiten konnte. Aber verschiedene Formate sind online geblieben, verschiedene Schulungsmöglichkeiten. Und das ist ja auch ein Riesenvorteil, ne, wenn Leute weit verstreut sind. Klar. Ich habe zum Beispiel Gruppen, auch in der Supervision tatsächlich, wo die Fachleute eben sehr weit verstreut sind und dann für 2 Stunden sich eben für eine Supervisionseinheit zusammentreffen können. Und das geht natürlich dann ohne Anreise online total leicht.
Ja. Ulla Beushausen erzählte, dass ihre Erfahrung sei, wenn man jemanden schon mal in Präsenz gesehen hat, dass es dann so leicht wäre, dann auch online mit dieser Person zu arbeiten. Wie ist das bei dir? Hast du die Person dann schon mal live gesehen oder arbeitest du ad hoc dann auch online? Wie ist da deine Erfahrung?
Ganz unterschiedlich. Also diese Mischformen gibt es, aber ich arbeite auch ganz viel nur online mit den Personen. Wenn die wirklich weit weg sind, dann ja, hab ich keine Möglichkeit, die vorher mal zu treffen. Ja. Ich finde das immer nur witzig, wenn man die Person dann tatsächlich irgendwann läuft. Du merkst da schon, ich erkenne die dann manchmal gar nicht. Ne? Man muss dann wirklich sich wieder neu kennenlernen. Ja. Zu gucken, so siehst du also in echt aus.
Mhm. Rein praktisch, sitzen beide dann am Schreibtisch oder gibt es da irgendwie einen Modus, es wird nur im Stehen gearbeitet und du musst den ganzen Menschen sehen, dass die Kamera so eingestellt ist? Oder hast du da noch irgendwelche Tipps, wie man das gut umsetzen kann?
Ja, also ich gucke natürlich erstmal, wie kommt mir der Mensch entgegen, sprich, wie ist das Setting, was die Person da aufbaut. Und dann kommt es natürlich ganz stark darauf an, was die Fragestellung ist. Also wenn es jetzt wirklich um ein Stimmtraining oder Sprechtraining geht, dann müssen die Leute auch mal aufstehen oder sich mir ein bisschen zeigen. Ne, da muss man vielleicht auch mal ein bisschen umbauen. Mhm. Und wenn es jetzt aber eine Supervision ist, da reicht mir, wenn ich die Person, den Oberkörper, das Gesicht, die Hände sehen kann. Mhm. Also die Hände sieht man jetzt auch nicht immer. Ja, so ganz nach Kontext, würde ich sagen, muss man eben gucken, was man braucht.
Mhm. Ja, spannend.
Aber ich würde schon, also ich verzichte eigentlich nie aufs Video, muss ich sagen. Mhm. In meinem Kontext.
Ja, stimmt, wäre auch eine Option.
Es gibt natürlich Bereiche, sage ich mal, in der Lehre, wo man nicht zwingend jeden sehen muss. Aber in Kommunikationsseminaren bestehe ich aufs Video.
Mhm. Ja.
Das ist vielleicht so eine Besonderheit, ja.
Da habe ich aber auch immer drauf bestanden. Also selbst wenn man vielleicht nicht eine explizite Person anschaut, aber man hat ja doch eher so ein Gruppengefühl, wenn man da viele Menschen sieht. Und ja, man kann ja schon die Stimmung wahrnehmen. Man kann sehen, ob jemand konzentriert dabei ist oder mit etwas anderem beschäftigt ist oder eben zustimmend nickt oder auf jeden Fall Reaktionen kann man da dann wahrnehmen. Mhm. Das finde ich auch extrem wichtig, dass man zumindest das hat. Man hat ja dann schon keinen Ton, weil die dann gemutet sind, die Menschen, aber dass man zumindest dann andere Sachen noch sehen kann.
Ja, das stimmt. Man hat schon recht wenig, ne? Wenn man wenigstens das Bild hat, ist das schon ein kleines bisschen hilfreich.
Ja, ja. Da hatte ich häufig das Gefühl, dass man von der Gestik und Mimik extremer geworden ist, weil das der einzige Kanal war, über den man kommunizieren konnte, gerade in Gruppenveranstaltungen.
Ja, stimmt. Ehrlich gesagt sage ich das meinen Teilnehmenden auch immer, dass ich die bitte, große Gesten zu verwenden, damit ich eben bei den vielen Kacheln das überhaupt erkennen kann. Ja. Das ist meistens ganz witzig, aber ne? Weil für manches ja doch noch ungewohnt ist. Aber es stimmt, finde ich auch sehr hilfreich, wenn große Gesten verwendet werden und Eindeutigkeit darüber möglich ist. Mhm. Ne?
Ja, sehr spannend. Du hast jetzt schon viel über Supervision gesprochen. Das ist ja ein Tätigkeitsfeld, was du nicht durch deinen Abschluss hier als Atemsprech- und Stimmlehrerin erworben hast. Erzähl uns gerne mal darüber. Du bist systemische Beraterin. Wie kam es denn dazu? Also hast du gemerkt, dir fehlt noch was oder wie bist du dazu gekommen?
Mhm. Ja, also mir ging es damals so, als meine Kinder klein waren. Ich bin Jungmutter geworden mit 26 und habe dann halt so stundenweise in der Sprachtherapie gearbeitet und war da immer total interessiert an diesen Elterngesprächen, muss ich sagen. Ich fand das immer total spannend. Mhm. Ich war ja nun selber auch junge Mutter. Dann mit den Eltern zu sprechen und habe es mal gar nicht verstanden, wenn Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, oh Gott, ich muss ein Elterngespräch führen, so ungefähr. Ich fand das immer toll, weil ich dachte, ich bin doch dann ganz gut wirksam, wenn das System, wenn die Familie vielleicht auch ein Stück weit versteht, warum wir das Ganze hier machen und wie sie das gut unterstützen können. Und wenn es knifflig wurde, dann war ich besonders neugierig. Es hat mich einfach, ja, es hat mich einfach interessiert. Und natürlich auch in den Stimmtherapien, in der Arbeit, in der pädagogischen Arbeit, die ich ja auch früh angefangen habe, so im Bereich des beruflichen Sprechens, hat es mich einfach fasziniert, wie ein Mensch in einer bestimmten Situation, also vielleicht wenn er sich wohlfühlt, ganz locker, ganz souverän sprechen kann und dann verändert sich irgendwas in der Situation. Eine Person kommt dazu, vielleicht die Chefin oder der Chef. Oder ganz viele Leute, die plötzlich zuhören wollen und dann kann diese Person nicht mehr so in ihre Ressourcen ran, fühlt sich anders, spricht vielleicht auch anders und das fand ich so faszinierend, wie das zustande kommt. Ne? Also eigentlich kann sie doch sprechen, aber selektiv geht das irgendwie jetzt gerade nicht mehr so gut. Und da habe ich natürlich nachgesucht, was ich machen kann, wie ich das irgendwie weiter erkunden kann. Da hatte ich so in unserer Arbeit für mich zu wenig Handwerkszeug. Also genug schönes Handwerkszeug, aber irgendwas fehlte noch. Und habe dann eben einige Kolleginnen und Kollegen kennengelernt, die eben schon eine Coaching-Weiterbildung hatten oder auch diese systemische Weiterbildung. Und das fand ich dann doch sehr interessant und habe mich dann entschieden, eben eine sehr fundierte, langjährige Weiterbildung zu machen, zur systemischen Therapeutin tatsächlich. Mhm. Und dann habe ich eben nochmal eine Zeit drangehangen und mich zur systemischen Supervisorin ausbilden lassen oder weiterbilden lassen. Und bin eben seitdem auch in dem Bereich tätig. Und für mich ist das wirklich ein Schatz, muss ich sagen. Also ich kann mir es gar nicht vorstellen, ohne das Wissen oder diese Art und Weise zu denken, zu arbeiten.
Was macht das denn aus? Also mit Julia Tubekis habe ich jetzt auch so über Prinzipien von Schlafhorst Andersen gesprochen. Gibt es da Prinzipien in dieser systemischen Arbeit?
Ja, also da gibt es natürlich Prinzipien und angefangen geht es da, dass wir eben nicht den einzelnen Menschen nur anschauen, sondern erstmal vielleicht davon ausgehen, dass diese Person, eine Person mit einem Problem eingebettet ist in einem Bezugssystem. Also wir vielleicht Beziehungen anschauen, die da mit eine Rolle spielen. Ja, wenn man über ein System spricht, dann kann man ja auch gucken, wo beginnt das, wo endet das? Also das ist ja schon eine spannende Frage. Wer gehört da eigentlich alles dazu? Und man geht da natürlich immer davon aus, dass es irgendwie eine Beobachterin, einen Beobachter gibt, ja, der auch definiert, wie groß dieses System ist oder wo das Problem eigentlich ist. Mhm. Und das ist ganz spannend, dass wir da in der systemischen Arbeit immer gucken, wie erlebt denn diese Beobachterin oder der Beobachter eigentlich das Problem. Und in der systemischen Arbeit geht man eben nicht so davon aus, dass es so kausale Zusammenhänge gibt. Also wenn ich A mache, dann kommt B bei raus, sondern man versucht natürlich immer zu akzeptieren, dass man nicht unbedingt sagen kann, woher ein Problem kommt, was es ausgelöst hat und wie es erhalten bleibt. Und das finde ich, das stimmt mich immer so ganz demütig, ne? Dass ich eben auch als Therapeutin, als Beraterin, als Supervisorin nicht unbedingt die Antworten darauf habe, nicht unbedingt mit meinem Expertenwissen ganz klar was erklären kann, sondern das erstmal erkunden muss. Und das ist so ein Prinzip. Und ein ganz wichtiges anderes ist natürlich auch, dass wir durchaus unterscheiden zwischen Körperlichkeit, also dem Physiologischen, was da ist, dem Psychologischen und dem Sozialen, also diesen drei Ebenen, und sich dazwischen bewegen zu können. Das war für mich jetzt halt einfach in Bezug auf unsere Arbeit eine gute Erweiterung, weil wir ja sehr stark mit dem Körper natürlich arbeiten, aber manchmal kommt man da eben nicht weiter. Ne? Man merkt vielleicht, die Funktion ist schon da. Der Mensch kann das eigentlich grundsätzlich schon und trotzdem verändert sich nichts. Mhm. Und dann lohnt sich eben der Blick darauf, was das mit der Psyche macht, was da eigentlich los ist und welche Rolle vielleicht ein Symptom für ein System, also für ein auf der sozialen Ebene hat. Und da sprechen die Systemiker ja dann auch vom Krankheitsgewinn. Mhm. Und das ist ja so ein Begriff, wo man dann auch sehr achtsam vielleicht gucken kann, was ein Symptom für eine Funktion hat. Also die Stimmstörung bei einer Berufssprecherin, bei einem Berufssprecher, ja, was kann die vielleicht für eine Funktion haben innerhalb ihres eigenen Systems, also psychisch, oder auch innerhalb des Bezugssystems der Schule, der Familie. Vielleicht sorgt das für ein bisschen Schonung oder für mehr Selbstachtsamkeit, ne? Wo man dann eben auch gucken kann, was passiert denn, wenn das weg ist? Was verliert die Person dann auch? Mhm. Und das mit einzubeziehen ist so ein Teilaspekt, ne? Da gibt es noch viel mehr.
Ja, ja. Sehr spannend. Du hattest jetzt von dieser selektiven Störung gesprochen. Du hast dich ja auch lange Zeit bei Stillleben engagiert, die sich ja mit selektivem Mutismus beschäftigen. Das ist ja auch die Brücke oder die Verbindung, die wir haben, wo wir uns kennengelernt haben. Wie bist du dazu gekommen oder wie ist das zeitlich gesehen? Warst du erst mit dem selektiven Mutismus beschäftigt und hast dann die systemische Ausbildung gemacht oder wie passt das in Zeitstrahl?
Ja, das sind echt gute Fragen, Julia. Ich finde es total schön, dass wir uns da ja auch kennengelernt haben. Das ist wirklich so eine tolle Bereicherung. Das ist auch schon jetzt eine Weile her.
Müsste ich mal überlegen, wie viele Jahre.
Wie viel, seit wann du dabei bist, ne? Ich würde auch sagen, fast 10 Jahre sind das
bestimmt. Würde ich auch denken,
ne?
Ja.
Und ich glaube, den Verein haben wir irgendwie vor 18 Jahren oder sowas gegründet. Mhm. Bei mir noch im Garten. Mhm. Kann ich mir da gut entsinnen. Und das ist ja so, auch so ein super spannendes Thema, selektiver Mutismus, ne? Auch eins von diesen Themen, wo man sagt, mein Gott, das ist ein Kind, was sprechen kann und dann eben in bestimmten Situationen mit bestimmten Menschen das eben nicht hinbekommt. Mhm. Ne? Und auch da, was das mit der Familie macht, ist ja auch total interessant. Wieder auch Zuschreibungen sind, wer jetzt vielleicht schuld ist oder woran es liegen könnte. Das ist also hochgradig systemisch interessant. Und ja, meine Weiterbildung habe ich tatsächlich nach der Gründung des Vereins dann gemacht. Mhm. Und ein Mitglied ist ja die Anne Wichtmann, so rum. Und die ist auch systemische Familientherapeutin. Mhm. Und ich fand das immer so schön, welchen Blick sie auf das Störungsbild hat und eben auch, wie sie ressourcenorientiert über die Familien spricht. Sie ist so eine der Kolleginnen, es gibt noch eine andere, an die ich so gerade denke, die halt auch eine Coaching-Ausbildung schon hatte, die mich dazu inspiriert haben damals. Und diesen ressourcenorientierten Blick, den finde ich halt so, so wertvoll, ne? Und wirklich anzuerkennen, dass die Patientinnen, die Patienten, die Klienten und Klientinnen, dass die ganz viel in sich tragen, was eigentlich zur Lösung beitragen kann und dass sie vielleicht einfach ein Stück weit feststecken. Mhm. Und wir als Profis, ja, interdisziplinär, vielleicht einen Beitrag dazu leisten können, dass sie sich wieder freistrampeln, dass sie eine Lösung finden, dass sie wachsen können, dass das Problem sich auflösen kann. Mhm. Und das, ja, das schätze ich so in unserer Arbeit, ne, dass wir dazu einen Beitrag leisten können, da unterstützend tätig zu sein. Ich sehe mich dann gar nicht immer so als Fachperson, sondern als Wegbegleiterin, als jemand, die vielleicht einfach hilft, aus diesem Feststeckmodus wieder rauszufinden.
Mhm. Ich merke das auch ganz oft hier in der Lehre, dass ich dann so nach expliziten Lösungen gefragt werde. Wenn jemand mit, sagen wir, Reinködem zu mir kommt, was muss ich denn da machen? Und Also eigentlich kann ich nie darauf eine Antwort geben, weil da muss ich ja viel mehr, also da brauche ich viel mehr Informationen. Ich weiß ja gar nicht, wer steckt denn an diesem Reinke-Ödem dran? Also das ist ja eben nur ein Symptom, was sich zeigt, eine Störung, und dann brauche ich ja den Menschen dazu. Und im Grunde, eigentlich wie du es auch schon gesagt hast, dass wir, also natürlich sind wir Expertinnen und Experten auf diesem Gebiet, aber wir kennen auch nicht die ultimative Lösung, sondern es ist eher, wir haben Ideen und wir können gemeinsam ausprobieren, was wirkt, und hoffentlich kommen wir dann zu einer Lösung. Aber von vornherein kennen wir die halt eigentlich nicht.
Ja, das sehe ich genauso. Ich glaube, das stimmt auch so demütig, oder? Mhm. Dass man da eben sagt, ja, ich bringe mein ganzes Wissen ein, und wenn ich nicht weiter weiß, muss ich wieder hinzuziehen, auch da die eigenen Grenzen anzuerkennen und dann immer gemeinsam zu gucken. Das sehe ich genauso. Ja. Aber ich kann das auch verstehen, gerade bei jungen Kolleginnen und Kollegen oder Leuten, die es eben gerade lernen, dass man natürlich den Wunsch hat, ne, auch konkretes Handwerkszeug zu haben. Und ganz oft muss man ja ehrlich sein, also wenn es wirklich jetzt so physiologische Gründe gibt, dann gibt es ja auch tatsächlich Handwerkszeug, was man erstmal probieren kann, um dann eben zu gucken, ja, wenn es nicht funktioniert, ne, wenn die Person nicht weiterkommt, vielleicht kann ich dann weiterschauen.
Mhm. Ja, also das merke ich auch genau, dass Berufsanfängerinnen und Anfänger, dass die halt gerne am liebsten so ein Schema F sogar hätten. Also ich muss Übung XY machen und danach das und das noch abarbeiten und dann bin ich schon auf einem guten Weg. Bestimmt ist das auch eine gute Idee, so anzufangen. Also irgendwo muss man ja einfach loslegen und dann eben im engen Kontakt mit der Patientin, mit dem Patienten sein und schauen, wie wirkt das und ist das schon der richtige Weg oder müssen wir nochmal eine andere Abzweigung irgendwie nehmen.
Auf jeden Fall. Es gibt ja auch erstmal Orientierung, ne? Mhm. Und ehrlich gesagt glaube ich, dass so die alten Hasen auch davon profitieren, sich immer wieder an das Handwerkszeug zu erinnern und so, ja, wirklich die Basics auch, also das auch abzuklopfen, weil man ja sich selbst auch auf den Leim gehen kann. Ne? Also wenn man dann sehr erfahren ist irgendwann, dann passiert es uns ja leider Gottes, also da schließe ich mich mit ein, das ist bekannt, das ist einfach so ein Denkfehler, dass wir dann vielleicht zu schnell glauben, der oder der Weg wäre vielleicht der richtige oder das Vorgehen oder die Diagnose ist die richtige und möglicherweise was übersehen. Mhm. Und daher finde ich, das bin ich ein großer Fan von dem, was du machst, diese Techniken zu unterrichten und Handwerkszeug zu unterrichten und eine gute fachliche Orientierung zu haben. Mhm. Ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wertvoll.
Was mich noch interessieren würde, wäre, inwieweit diese Verknüpfung stattfindet zwischen deinem Asselwissen und deinem systemischen Wissen und ob du so eine Prozentzahl irgendwie angeben kannst, wie viel du das eine oder andere machst, kommt ja wahrscheinlich auch auf den Bereich an, in dem du gerade in dem Moment tätig bist. Aber vielleicht kannst du da noch einen Einblick geben.
Ja, genau. Es kommt schon drauf an, wo ich gerade tätig bin. Wenn ich wirklich jetzt Supervisorin tätig bin, dann schwingt das andere immer mit. Das muss ich schon sagen. Und ehrlich gesagt versuche ich ja auch fachlich die beiden Bereiche zu verbinden. Ja, also ich bin bei den Systemikern unterwegs und versuche das Thema Stimme näher zu bringen. Mhm. Also da nenne ich das Stimme, Entschuldigung. Bei den Systemikern bin ich unterwegs und versuche denen das Thema Stimme näher zu bringen. Ne, da ist das so unter dem Stichwort Stimme im System dran und da eben zu gucken, wie man auch in Beratung und Therapie auch auf stimmliche Aspekte mit eingehen kann oder auf die Atmung mit achten kann. Das finde ich ganz, ganz wichtig für Therapeutinnen und Therapeuten. Und umgekehrt natürlich auch in dem Stimmbereich oder dem Sprechbereich natürlich immer das Systemische mitzudenken. Mhm. Also ich kann das gar nicht anders. Man kann das, glaube ich, wenn man es mal gelernt hat, nicht abstellen. Und genau, wenn ich jetzt so Prozentzahlen angeben müsste, glaube ich, kann ich das tatsächlich nicht. Also ich glaube, ich arbeite immer, ich kann gar nicht anders, ich muss immer systemisch arbeiten. Das ist für mich eher so eine Lebenseinstellung oder eine Denkeinstellung, eine Haltung und gar nicht so sehr eine Technik. Ja, vielleicht beantwortet das die Frage. Ich muss mich ein bisschen entschuldigen, ich bin so leicht verschleimt, weil ich gerade, wir hatten auch überlegt, ob wir den Termin nochmal verschieben, weil ich leider gerade so eine fette Erkältung nochmal durchgemacht habe, nachdem ich letztens schon ziemlich mit Corona flach lag. Aber ich hoffe, man hört es nicht zu sehr.
Und da hast du doch mir erzählt, dass du angesprochen wurdest, als Stimmexpertin kann man an der Stimme erkranken?
Ja, das war wirklich interessant letztens. Ja, das, also da war ich erstmal kurz sprachlos und dachte dann, so im Nachgang ist man dann immer schlauer, was man so kontern könnte.
Ja.
Und dachte dann, das nächste Mal würde ich dann, glaube ich, sagen, ja, also und eine Orthopädin, die kann auch mal Rückenschmerzen haben. Das ist wahrscheinlich ganz einleuchtend.
Naja.
Ja, wir können auch Infekte bekommen. Ja, wir sind nicht irgendwie immun gegen jeden Virus oder gegen irgendwelche Pollenallergien. Und ja, das ist natürlich dann total schade und ärgerlich, aber es passiert.
Mhm. Hast du da ein Hausmittelchen oder wie verhältst du dich, wenn es losgeht? Also ich glaube, der Unterschied zwischen einem Laien und uns ist, dass wir es relativ früh merken, also dass wir halt die kleinsten Veränderungen gleich wahrnehmen und dann irgendwie so gegensteuern können.
Mhm. Und ich glaube auch leiden, ganz besonders leiden, oder?
Ja, seelisch auf jeden Fall.
Ja. Zumindest sagte mir das mal eine Phoniaterin, wo ich dann ganz verzweifelt hingegangen bin bei einer Pollenallergie und sie sagte, ja, man sieht nichts, das ist doch auch ganz minimal, aber sie leiden wahrscheinlich sehr. Ne? Ich so, ja, genau. Genau, ja, ich glaube auch, wir kriegen es schnell mit ne, und haben natürlich dann irgendwie die ganzen Hausmittel. Ich mache das so ganz konsequent nach Symptomen, muss ich gestehen. Mhm. Also wenn ich Schnupfen habe, dann versorge ich die Nase sehr gut und trinke eben wahnsinnig viel und sorge irgendwie für Ruhe.
Mhm.
Und das ist halt manchmal was, wo ich, ja, dann glaube ich, mir selbst auch auf die Schliche kommen muss, eben genau diese Anerkennung, uns kann das genauso passieren wie jedem anderen Menschen.
Mhm.
Und auch wir brauchen dann Ruhe. Und nur weil wir Techniken beherrschen und vielleicht wissen, was wir tun können, heißt das nicht, dass wir nicht Ruhe brauchen und Erholungszeit. Und das ist was, wo ich merke, da ist mir das Thema Selbstachtsamkeit oder Selbstmitgefühl dann wichtig. Da muss ich mich dann dran erinnern und das mache ich auch, dass ich dann überlege, okay, was passiert da gerade? Bist vielleicht traurig, dass du jetzt so einen Infekt hast, ja? Und wie gehe ich jetzt damit um? Wie gehe ich da auch liebevoll mit mir selbst um? Ne? Was ich ja mit den Klienten gut mache, dass ich das dann eben auch auf mich anwende. Und ich glaube, das ist für, also jetzt, ich spreche zwar über mich, aber ich bin ja auch als Supervisorin tätig und sehe das, dass das durchaus ein Thema ist unserer Berufsgruppe, glaube ich zumindest, dass wir eben auch immer wieder gucken dürfen, wie gehe ich mit mir selbst um? Ja, ich bin gut mit anderen, ich achte wunderbar auf deren Grenzen und Bedürfnisse und passe da auf, dass ich die nicht überfordere. Und darf ich das auch mit mir machen?
Ja, das war für mich auch ein Lernprozess. Also das mir einzugestehen, dass ich für mich auch sagen kann, jetzt geht's gerade nicht und jetzt kann ich gerade nicht unterrichten und muss jetzt die Zeit einfach für mich haben, um wieder zu regenerieren. Ja.
Ja.
Und finde ich aber als Vorbildfunktion extrem wichtig. Also das ist ja dieses Wasser predigen und Wein trinken, dann muss ich das eben genauso machen. Und wenn ich ein Seminar gebe und da total krank hinkomme und aber sage, dass die Personen bitte zu Hause bleiben sollen, wenn sie stimmlich angeschlagen sind, dann ist das halt wenig authentisch.
Richtig.
Genau. Ja. In der Selbstständigkeit finde ich, ist es häufig nicht so einfach, weil natürlich dann ein großer Verlust da auch dran hängt. Aber nichtsdestotrotz sollte das an erster Stelle stehen, da für die eigene Gesundheit Sorge zu tragen.
Ja, das glaube ich auch auf jeden Fall. Und auch im Unterricht, also in allen Bereichen. Ne, es ist immer schade, wenn was ausfällt. Und das ist ja auch ehrenhaft, ne, dass auch du da so gewissenhaft mit umgehst und dann überlegst. Ne, und man eben nicht gleich bei jedem kleinen bisschen irgendwas absagt. Ich glaube, dahinter steckt das ja auch, ne, was ja schön ist. Und gleichzeitig, wie du sagst, wir müssen natürlich auch das leben, was wir predigen. Und wie gehen deine Schülerinnen und Schüler damit um?
Also wir sprechen auch viel eben über so Hausmittelchen, Stimmhygiene. Das ist eben auch ein großer Bestandteil des Unterrichts. Und dann ist das ja eben authentisch, auch dann in dem Moment zu sagen, ah ja, jetzt greife ich wieder zum Inhaliergerät. Das wäre natürlich präventiv auch super gut, wenn man das kontinuierlich machen würde. Muss ich aber gestehen, ich mache es auch nur, wenn dann wieder was im Argen ist. Habe seit einiger Zeit ein batteriebetriebenes.
Hey.
Kann ich total empfehlen. Also da mache ich gerne Werbung für. Ich sage jetzt den Anbieter nicht, aber das ist einfach total toll, weil es lautlos ist. Und das ist, das kann man beim Lesen einfach machen und oder einfach kurz vorm Einschlafen nochmal in eine Runde inhalieren. Oder mit Kindern auch, während die schlafen, kann man inhalieren.
Aha.
Was für ein Segen. Und Kinder inhalieren dann dreimal täglich. Super.
Das klingt ja gut. Da müssen wir uns nachher nochmal drüber unterhalten.
Ja, sehr gerne.
Sehr schön.
Ja, du warst ja in den letzten 2 Jahren, würde ich sagen, recht viel an deinem Schreibtisch tätig und hast ein tolles Produkt auf den Markt gebracht, dein Buch. Magst du darüber mal ein bisschen erzählen? Vielleicht auch, wie es dazu gekommen ist, über den Prozess des Schreibens, über die Krisen, die vielleicht auch damit so verbunden waren.
Ja, die du ja auch sehr gut kennst.
Die ich sehr gut kenne, ja.
Das ist echt immer schön, mit jemandem zu sprechen, die das nachvollziehen kann. Ja, wie kam es denn dazu? Also ich hab schon immer gedacht, ich werde irgendwann mal ein Buch schreiben. Vielleicht schreibe ich auch irgendwann noch eins. Mal sehen. Erstmal nicht.
Nein, erstmal ist das erstmal Baby geboren und das darf jetzt erstmal heranwachsen.
Ganz genau. Ist ja doch irgendwie viel Arbeit. Und ich habe so überlegt, was könnte denn so ein gutes Thema sein für den Anfang, ne? Für das erste Buch. Das ist ja doch dann total aufregend und neu und muss man ganz, ganz viel lernen. Und habe gedacht, ich nehme mir mal so ein ganz kleines Thema aus meinem beruflichen Alltag, was ich gut greifen kann, was gut abgrenzbar ist. Und das ist eben das Sprechen im Podcast und in Videos gewesen. Wo ich dachte, ach, da geht es so um Sprechtechnik, um Zusammenarbeiten, um ein bisschen Gesprächsführung. Das kannst du, das ist gut greifbar. Und daraus mache ich was. Und dann habe ich einen wunderbaren Verlag, Springer Gabler, gehabt, der auch sehr interessiert daran war und ist, dieses Thema an den Markt zu bringen. Und das hat mich natürlich total gefreut, da ganz schnell irgendwie einen guten Verlag zu haben und mit denen dann zusammenzuarbeiten. Und wie ging das dann los? Ich habe dann ein Konzept geschrieben und das war für mich so die wichtigste Phase eigentlich, diese Konzeptarbeit, um da nochmal zu überlegen, was gehört für mich eigentlich da rein? Welche ganzen Bereiche? Und das ist für mich eben jetzt aus meiner täglichen Arbeit eben nicht nur Stimme und Sprechen gewesen, das ist halt so ein wichtiger Bereich, sondern auch diese ganzen anderen Themen, Zusammenarbeit, Feedback geben. Ja, also wie gebe ich eigentlich meiner Chefin, meinem Chef Feedback, die jetzt in dem Unternehmenspodcast sprechen und wo ich aber vielleicht als Kommunikationsabteilungsmensch das Gefühl habe, die sprechen gar nicht so spannend, gar nicht so attraktiv, sondern vielleicht total monoton. Mhm. Wie kann ich denen überhaupt Feedback geben? Das ist ja gar nicht so leicht, ne, bei so einem persönlichen Thema. Sowas wollte ich halt unbedingt aufgreifen, weil ich ja gerade am meisten, sage ich mal, diese Themen behandle in Unternehmen, ne, wenn es also Teams sind, die einen Podcast aufbauen oder halt einen Videocast, je nachdem. Und die dann eben ganz stark auch mit der Zusammenarbeit natürlich Fragen haben. Und dann auch diese ganzen Themen, wenn ich jetzt geskriptet arbeite. Also wir sprechen jetzt hier frei, ne? Du hast deine Fragen vorformuliert und hast die dabei, was sehr, sehr gut ist übrigens. Ne? So den Top, genau so sollte man es machen. Und dann hat man auch die Freiheit, sich wieder zu lösen. Ja, aber das sind auch so Fragen, die natürlich sich Leute stellen. Und da wollte ich ihm gerne Antworten zu geben. Einfach aus der Praxis für die Praxis. Und bin dann natürlich auch dazu gekommen zu sagen, man könnte natürlich auch auf diese mentalen Themen, also wie gehe ich mit Ambivalenzen um, wie gehe ich mit diesen verschiedenen Rollen um, auch diese systemischen Aspekte, die wir vorhin schon hatten, die wollte ich gerne mit reinnehmen. Zumindest ein bisschen. Und wie das dann so ist, dann wird so eine kleine Idee zu einem großen Projekt. Und das ist ja auch toll. Also es hat sehr viel Spaß gemacht, da zu recherchieren und nochmal selber ganz viel zu lernen, nachzulesen und eben auch mit Leuten zu sprechen. Also ich habe dann ein paar Interviews geführt mit entweder Menschen, die halt genauso ein Produkt schon produziert haben und damit viel Erfahrung gemacht haben oder eben mit anderen Fachleuten, die in dem Bereich tätig sind, ne? Ja, und jetzt ist eben im Dezember letzten Jahres mein Buch erschienen. Und das ist wirklich eine richtige Freude. Das ist doch total cool, das so in der Hand zu halten und dann zu sehen, was man da produziert hat über so eine ganze Zeit. Und vor allem, das muss ich jetzt noch loswerden, das hätte ich mit rechnen können, habe ich aber nicht erwartet, wenn dann Klientinnen und Klienten kommen und sagen, ja, ich bin jetzt auf Seite 70 und da schreibst du ja das. Toll.
Sehr schön, dann wirst du zitiert gleich. Ja, schön. Das finde ich auch toll an einem Buch, dass man wirklich so ein Produkt in der Hand hält und die Arbeit sich da so bündelt und das einfach sichtbar wird, ja, was du geleistet hast. Jetzt hast du schon gesagt, das wird vielleicht nicht das letzte Buch gewesen sein. Ich würde gerne mit dir mal so einen Blick in die Zukunft machen wollen. Also was du vielleicht auch denkst, was so Trends sind oder vielleicht auch Herausforderungen, die auf uns zukommen. Jetzt haben wir gerade Corona hinter uns, sind da auch in einem neuen Arbeitsgebiet mit Long- und Post-Covid. Das waren ja auch Sachen, von denen man einfach nichts wusste oder mit denen man nicht gerechnet hat. Hast du da andere Ideen, welche Strömungen vielleicht noch gerade so am Aufkommen sind oder wo es hingeht. Künstliche Intelligenz ist ein großes Thema. Ja. Hast du da so Ideen, wie sich vielleicht auch dein Handlungsfeld verändern wird oder wie es das vielleicht gerade schon tut?
So der Blick in die Glaskugel, der wäre irgendwie cool auch, ne? Ja, ich finde das eine richtig gute Frage, ehrlich gesagt. Auch mit KI, da sind wir irgendwie alle immer viel am Diskutieren, was das jetzt für uns bedeutet. Und ich glaube tatsächlich, dass man das abwarten muss, was für unseren Bereich bedeutet. Irgendwer sagte letztens, naja, in Zukunft werden auch therapeutische Tätigkeiten von KI angeboten und dann muss man vielleicht mehr bezahlen oder vielleicht ist es dann möglicherweise nur noch ein Privileg, sich von einem Menschen behandeln zu lassen oder umgekehrt, vielleicht ist ja irgendwann die KI besser als wir Menschen. Das wissen wir jetzt eben noch nicht, ne? Und ich glaube aber, dass wir natürlich in unseren Berufen also weiterhin nötig sind als Menschen und auch gefragt sind. Wir brauchen diese Empathiefähigkeit, das ist halt etwas, was wir Menschen können. Und was uns ganz besonders auszeichnet. Und ich glaube, ein Trend, zumindest wird er in der Arbeitswelt so beschrieben, ist, dass ja weiterhin die Kommunikationsfähigkeit, die sozialen Fähigkeiten, die Interaktionsfähigkeit, dass die halt immer wichtiger werden in der Arbeitswelt, ja, dass ich da gut sein muss. Und da sind wir natürlich als Berufsgruppe, ob das jetzt in der Sprache, Sprech- und Stimmtherapie ist oder in der Beratung oder im Training, in der Lehre, da sind wir natürlich total gefragt, einfach auch einen Beitrag zu leisten und auch ja weiterhin die Kinder gut zu begleiten, dass sie eben sprachlich gut aufgestellt sind, die Familien zu begleiten. Ich glaube, das wird einfach ein Bedarf bleiben. Ich bin auch mal gespannt, wie sich die ganze Social-Media-Nutzung weiterhin auswirken wird, auf die Sprachentwicklung zum Beispiel. Und das ist vielleicht so ein Thema. Und das andere ist dann vielleicht noch so das Berufliche. Viele sprechen ja so von der Vier-Tage-Woche, ja, Life-Balance. Man spricht jetzt ja gar nicht mehr von Work-Life-Balance, sondern Life-Balance. Manche sagen irgendwie Work-Life-Blending. Das finde ich persönlich ganz furchtbar, diesen Begriff. So, was bedeutet das jetzt, ne? Manche erleben eine ganz große Arbeitsverdichtung und eine hohe Belastung, wo es dann genau um diese Themen geht, Selbstfürsorge, Achtsamkeit, Selbstmitgefühl, Strategien zu haben, gesund zu bleiben. Wir werden immer älter, wir müssen noch länger gesund bleiben. Und die anderen, da sagt man, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass sie eben das vielleicht schon ganz gut hinbekommen, diese Life Balance, ja, weil sie weniger arbeiten, vielleicht mehr Freizeit machen. Ob das so stimmt, kann ich nicht sagen. Ich habe das Gefühl, das ist noch nicht so ganz die Wahrheit. Auch da kann man natürlich gucken, was macht das mit Menschen? Und das bleibt abzuwarten. Ich bin ganz neugierig. Ich freue mich drauf. Ich glaube, es ist anders. Es wird sich ja, wandelt sich immer alles. Ja. Und wäre auch sehr gespannt, wie du das siehst, was du da für Strömungen und Tendenzen siehst.
Ja.
Und ich glaube, dass wir immer gut zu tun behalten werden.
Also ich habe auch gar keine Ängste, wenn ich jetzt in die Zukunft gucke, in Bezug auf unser Arbeitsfeld. Das merke ich, dass ich da total gelassen bin, weil ich da auch denke, da sind wir immer überlegen, weil wir auch hands-on, das ist einfach etwas, was ein Computer wahrscheinlich so nie leisten wird. Ich merke jetzt gerade, dass es zu einer starken Entlastung auch schon führen kann, zum Beispiel ChatGPT zu nutzen. Ich benutze das, also es kommt immer mal wieder auf, dann benutze ich es sehr, sehr viel, dann vergesse ich es irgendwie schon fast wieder, dann ist es irgendwie gar nicht so präsent. Ich hatte neulich so ein Vorkommnis, wo ich es benutzt habe. Und zwar waren wir in Amerika im Urlaub und haben ein Auto gemietet und haben das recht verdreckt wieder zurückgegeben. Aber die ganze Zeit haben wir gesagt, zum Glück müssen wir es nicht sauber machen. Jetzt war es aber leider so, dass innerhalb dieser Kosten eine Reinigung nicht mit abgedeckt war. Das war uns leider nicht bewusst. Ich weiß nicht, wie viel. Ich glaube, wir haben $600 für dieses Auto bezahlt. Die Reinigung, die Endreinigung sollte $450 kosten.
Oh Gott.
Und da dachte ich, nee, das finde ich ist eine absolute Frechheit, sehe ich nicht ein. Habe ChatGPT gesagt, schreib mir eine Beschwerde-E-Mail, das kann ich nicht akzeptieren, diesen Preis. Hab hab das hingeschrieben, auf Englisch übersetzen lassen, weggeschickt. So, dann kam zurück, dass es denen sehr leid tut, dass es aber trotzdem so sein muss. Dann habe ich nochmal mit ChatGPT geschrieben, ich kann es immer noch nicht akzeptieren. Ich finde, dass das in keiner Relation zu dem Gesamtpreis steht. Und dann kam prompt eine Nachricht, wir erlassen Ihnen 50% der Kosten. Und da habe ich gedacht, ach, ich habe jetzt 5 Minuten meiner Zeit investiert, weil ich das mit einer künstlichen Intelligenz geschrieben habe und habe 50% der Kosten gespart. Das hat sich wirklich gelohnt. Also für so einen Bereich habe ich wirklich ja eine totale Erleichterung, weil wenn ich das verfasst hätte, hätte ich mir lange Gedanken darüber gemacht, wie ich das jetzt irgendwie gut schreibe und wie ich mein Unverständnis irgendwie auch da verständlich mache. Ich merke aber auch im Unterricht, für Unterrichtsstrukturierung zum Beispiel nutze ich es total gerne, wenn ich ein ganz neues Thema mir erarbeite, dass ich dann so eine erste Abfrage, so eine erste Orientierung irgendwie für eine Struktur mir da total gerne hole und dann kann ich das mit Leben füllen. Mhm. Und dann brauche es halt natürlich Querverbindungen und Annahmen, was wissen die Schülerinnen und Schüler schon, und das kann ja nur ich liefern, also dann müsste ich das System viel mehr füttern, das würde mich wahrscheinlich viel mehr Zeit kosten, als es dann selber zu machen. Und das finde ich ist im Moment noch so, da muss ich selber das herausfinden, wo kann es mich wirklich entlasten, wo ist es schneller als ich und wo bin ich dann wieder schneller und habe dann schneller die Sachen parat.
Ja, auf jeden Fall ist schon sehr nützlich, ein cooles Beispiel von dir auf jeden Fall mit diesen Kosten, ne?
Ja, genau.
Ich glaube, was da total wichtig ist, ich kann das gut nutzen, wenn ich selber Bescheid weiß, ne? Also wenn ich das einordnen kann und auch erkennen kann, wo das vielleicht mal Fehler macht. Das ist, passiert ja leider Gottes auch.
Ja, das stimmt.
Und solange ist ja alles okay. Mhm. Ja,
stimmt.
Benutze ich tatsächlich auch, aber auch in letzter Zeit wieder seltener. Und finde es aber ähnlich wie du für Strukturierung oder auch so für Ideengewinnung total klasse, ne? Oder erste Recherche vielleicht, in welche Richtung man noch so gehen könnte.
Ja, ja.
Ganz gut.
Ich finde manchmal auch für Umformulierungen ist es total gut geeignet.
Oder? Ja, total. Oder für Kürzungen.
Mhm.
Ja.
Ja.
Wobei ich sagen muss, also ich finde, ich bin ja ein großer Fan von Digitalisierung. Also ich finde, das ist so das eine, ne? Und das andere ist halt, wo kann ich Dinge automatisieren? Das kostet ja auch total viel Zeit, ne? Wenn ich jedes Mal neu wieder so eine Mail schreibe oder wenn ich jedes Mal neu eine Bestätigung rausschicke und meine Prozesse nicht automatisiere. Also das genieße ich auch total, muss ich sagen.
Eine totale Entlastung an der Stelle, ja.
Ja. Ja. Ja, doch, das ist schon gut. Und da fallen natürlich auch viele Kosten weg, ne?
Absolut.
Das ist also gerade so als Selbstständige finde ich es schon genial, wie viel man eigentlich wirklich tatsächlich selbst organisieren kann, wenn man gute Programme hat, wenn man vieles automatisiert, ne, wo, da wo es Sinn macht natürlich, ist ja ganz klar.
Ja. Gut. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir zum Ende kommen. Ich biete immer gerne an, noch Sachen loszuwerden, was für dich vielleicht zu kurz gekommen ist oder wo wir vielleicht ein bisschen drüber geholpert sind. Ist da noch was offen geblieben, was du gerne noch ansprechen möchtest?
Mich hat es total gefreut, über das Systemische so zu sprechen, muss ich sagen. Und da kann ich einfach nur zu ermuntern, sich mit dem zu beschäftigen. Also an alle Kolleginnen und Kollegen da draußen, die da Lust dran haben und Interesse, das ist einfach eine wunderbare Arbeit. Und da kann ich nur für werben, sich mit zu befassen und den eigenen Handlungsspielraum dazu erweitern. Das wäre so ein Stichwort.
Kannst du da vielleicht noch sagen, wie lange deine Ausbildung gedauert hat und wie zeitintensiv das war?
Also ich habe tatsächlich die großen Ausbildungen gemacht. Ich habe 3 Jahre lang mich zur systemischen Therapeutin und Beraterin ausbilden lassen und dann nochmal ein Aufbaujahr zur systemischen Supervisorin gemacht. Und das geht aber auch kürzer. Das ist dann, es gibt auch einen systemischen Berater, Beraterin, die man in 2 Jahren machen kann. Mhm. Ich würde, glaube ich, abraten von so ganz kurzen Sachen, so ein Wochenendseminar. Mhm. Das ist vielleicht nett, um mal so einen Einblick zu bekommen. Aber man braucht einfach die Zeit. Und ich würde es lieber fundiert machen, ja, weil das lebt einfach ganz stark davon, dass man auch in der Gruppe die Erfahrung macht, wie diese systemischen Ansätze wirken, auch selbst natürlich die Erfahrung macht und sich ausprobiert. Und natürlich auch lernt, mit Gruppen umzugehen, mit Gruppendynamiken umzugehen. Und das macht einfach einen großen Anteil aus, ja. Also deswegen würde ich das dazu lieber raten, sich, wenn man das macht, ruhig die Zeit zu nehmen. Und dann ist das unterschiedlich von Institut zu Institut, wie es aufgebaut ist. Da muss man einfach gucken.
Und wie viele Stunden pro Woche oder pro Monat kannst du das so, also schafft man das neben der Tätigkeit?
Ja, das schafft man schon. Ja. So sind die eigentlich aufgebaut. Ne? Das sind Weiterbildungslehrgänge, die wirklich berufsbegleitend konzipiert sind, sodass das geht. Also das ist schon schaffbar. Ne? Es ist natürlich intensiv. Also es ist nicht nur so theoretisch, sondern da wird man schon noch selbst mit reingenommen und verändert sich vielleicht auch ein Stück weit. Also nicht jetzt, da muss man keine Angst vor haben, sondern es ist einfach auch innere Arbeit, die natürlich auch nachwirkt, wo man einfach auch merkt, auch das wirkt sich vielleicht aus auf das Umfeld. Schön, hoffentlich. Und insofern, aber da kann man ja genau gucken, was für ein Format passt. Manche bieten jetzt mittlerweile bestimmt auch so hybride Formate an, ne, wo man dann gucken kann, ob das dann besser passt oder alles in Präsenz. Das ist bestimmt für jeden und jede was dabei.
Ja, vielen Dank. Ich frage zum Abschluss immer nach einem bestimmten Fall, einer Erfolgsgeschichte irgendwie, wo du vielleicht auch gerne so dran zurückdenkst oder vielleicht auch, wenn man gerade eine schlechte Zeit hat, wo man dann denkt, ah, da habe ich richtig gute Arbeit geleistet. Hast du da jemanden im Kopf, an den du gerne oder an die du gerne denkst?
Ja, tatsächlich habe ich mehrere im Kopf, jetzt muss ich mich entscheiden. Aber vielleicht nehme ich mal einen Fall mit einem sehr, sehr starken Lampenfieber, was wirklich so das Leben schwer gemacht hat, dass diese Person, die halt oft in öffentlichen Räumen sprechen musste, extrem, extrem gestresst war und das wirklich zu einer starken Lebensbelastung führte. Und wir haben da daran gearbeitet und die Person hat für sich eben dann reflektieren können, dass sie im Grunde alles, was da passierte, versucht hat, selbst zu lösen. Also alle Probleme hat sie auf sich bezogen und es war ein Mann tatsächlich. Also ich erlebe das sonst häufig auch bei Frauen, aber in dem Fall war es eben auch ein Mann, der wirklich sehr stark sich mit diesen Themen, sei es technische Failures, ja, oder irgendwelche komischen räumlichen Bedingungen, sich damit identifiziert hat und dann versucht hat, irgendwie damit zurechtzukommen. Und in der gemeinsamen Arbeit ist ihm das gelungen, sich davon ein Stück weit zu distanzieren, innere Distanz herzustellen und dann besser für sich zu sorgen und eben die Probleme auch im Außen anzuerkennen und die Grenzen der eigenen Möglichkeiten auch zu akzeptieren. Und da war es tatsächlich so, dass die Person mir dann später berichtete, dass das Lampenfieber komplett weg ist und nur noch eine positive Bühnenspannung da ist. Und das war so ein richtiger schöner Erfolg.
Wunderschön, das klingt ganz toll. Ich danke dir ganz herzlich, dass du hier gewesen bist.
Ich danke dir für das schöne Gespräch und die Einladung.
Besonders gefallen an unserem Gespräch hat mir Jutas Sichtweise und das, was sie als Demut oder demütig bezeichnet. Das hat sie aus meiner Sicht auch absolut verkörpert und ist damit sehr authentisch. Auch hat mir das Gespräch wieder gezeigt, wie vielfältig das Berufsfeld und die Arbeitskontexte sind. Das finde ich einfach toll und total wunderbar. Vielleicht kannst du etwas davon aufgreifen oder weitertragen. Auf jeden Fall hoffe ich, du konntest dir etwas mitnehmen und hast eine neue Perspektive gewonnen. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist, wenn wir gemeinsam die interdisziplinäre Welt der Stimme erforschen.